So, ich gehe mit euch jetzt rein in das ganze Thema prophetische Zeichenhandlung als einen Zwischeneinschub. Dann gehe ich nochmal zurück zu Deklarationen. Ich möchte es bewusst titulieren, das Wunder von prophetischen Zeichenhandlungen. Ich liebe prophetische Zeichenhandlungen. Da ist eine enorme Power drin, das gehört total zu Deklarationen und Proklamationen zusammen. Ich würde sagen, das gab es zwar schon immer, aber durch die prophetische Wiederherstellung, erst in den letzten 20 Jahren, glaube ich, wurde das eigentlich tiefer entdeckt und auch in der Gebetsbewegung noch mit klarerer Absicht eingesetzt. Natürlich, der Heilige Geist wird schon immer Leute geleitet haben, bestimmte Handlungen zu vollziehen, aber ich glaube wirklich auch Lehre drüber und so weiter und Verständnis drüber, dass man es wirklich tun darf. Das war auch viele, zum Beispiel auch in den 80er, 90er Jahren, echt neu. Bei prophetischen Zeichenhandlungen bedeutet es, dass man etwas, wieder gesagt, wie bei Deklarationen von Gott hat. Man hat was im Himmel gesehen, es fängt also alles immer im Himmel an und trotzdem, man glaubt, dass das, was man dann tut hier auf der Erde, im natürlichen Raum oder durch eine konkrete Handlung im natürlichen Raum vollzieht, wo wir im Geist, als geistliches Volk, absolut überzeugt jetzt sind, dass es eine Auswirkung hat, wieder zurück in den geistlichen Raum. Also und diese Resultate dann im geistlichen Raum werden wieder zurückgehen im sichtbaren Raum und werden sichtbar werden. Also es ist, alles fängt im Himmel an. Der Beter hier auf Erden vollzieht eine prophetische Zeichenhandlung hier, setzt das frei, jetzt nicht mit Worten, man kann es auch natürlich kombinieren mit Worten, aber es kann sein auch manchmal nur eine Handlung. Und die hat eine totale Power. Das setzt was im Unsichtbaren frei und die unsichtbare Welt wird das dann wieder durchsetzen hier auf der Erde. Auch so funktioniert immer Gebet, das müssen Fürbitter wissen. Aber so vollzieht es auch und so passiert es auch bei Zeichenhandlungen. Es ist eigentlich so wie ein Bumerang-Prinzip. Zuerst kommt es vom Himmel, kommt zu uns, dann wieder in die unsichtbare Welt, dann geht es wieder zurück in die sichtbare Welt und diese Welt wird überwunden. Diese Handlungen, prophetischen Zeichenhandlungen, die auf Erden stattfinden, durchdringen durch deinen Glauben, es muss in Glauben getan werden, den Geistesraum, weil es eben durch Menschen hervorgerufen sind, die glauben, in etwas von Gott gehört haben, was sie tun sollen. Im geistlichen Raum nochmal wird dann etwas verwirklicht und dann sieht man die Frucht und die Auswirkung auf Erden. Das ist eigentlich nichts anderes als Deklaration. Zeichenhandlung ist dasselbe. Der springende Punkt ist in dem Bereich, also nicht, wie viele Leute das sehen oder hören. Es kann manchmal wichtig sein, dass wir da auch fragen, in welchem Rahmen machen wir das, sondern dass wir Gott gehört haben, wann, wie, wo wir das ausführen sollen und ob es dann echt Kraft hat in der unsichtbaren Welt. Und dein Glaube und Gehorsam, also Glaube und Gehorsam müssen zusammenkommen, setzt dann die Kraft Gottes frei. Nehmen wir mal die prophetische Zeichenhandlung bei Jericho. Es gibt keine menschliche Erklärung, warum Trompetenschall und Rummarschieren um eine Mauer diese zum Einsturz bringen soll, könnten. Das ist nicht einfach verständlich, aber Gott hat es gemacht. Er hat nicht gesagt, betet dafür, dass die Mauern einstürzen. Er hat einfach gesagt, marschiert rum 7-mal. Das ist total krass. Und dieser Gehorsam setzt dann das frei, dass die Mauern zum Einsturz kamen. Und dann zum Schluss mussten sie noch Fanfaren und schreien und eben halt das proklamieren. Also das heißt, wir müssen eigentlich nur im Gehorsam sein, was der Herr tut. Ich gehe mal ein paar prophetische Zeichenhandlungen von der Bibel durch. 2. Mose 14. Das ist das, wo Mose seinen Stab übers Meer, Rote Meer, ausstreckt, durch das sie durchgehen sollten. Jetzt hätte er ja beten sollen und können. O Herr, das hat er auch gemacht, der war voll verzweifelt, hat sich hingeworfen auf die Erde und hat zu Gott geschrien, willst du uns vernichten? Und er sagt, hör auf zu jammern, steh auf. Und dann hat er nicht gesagt, sprich oder bete, er hat einfach nur gesagt, und strecke deinen Stab aus. Ja? Er hätte ja auch sagen können, sprich, teile dich. Aber er hat nur gesagt, strecke deinen Stab aus. Was war dieser Stab auch? Mose wusste das natürlich. Er war der Stab der Leiterschaft, der Autorität. Und bei seiner Berufung, die er bekommen hat, sozusagen, musste er diesen Stab auf die Erde werfen und er wurde zur Schlange. Ihr kennt die Geschichte. Ja? Denn Leiterschaft, also wenn wir sie uns selber nehmen, weil das hat Mose genau getan, er hat einen Ruf gehabt, aber er hat in seinem eigenen Denken gedacht, wie kann ich das Volk Gottes befreien, hat einen Ägypter erschlagen und er musste konfrontiert werden, in welcher Art von Leiterschaft und unter welcher Macht will er laufen, läuft er unter Gott oder in selbsterwählter Leiterschaft. Das heißt, er schmeißt es zur Erde, es wird zur Schlange, weil Leiterschaft kann giftig werden und uns beißen. Und genau. Und er muss dann, wo er merkt, es war eigentlich, also es hat gegen ihn sogar agiert, jetzt muss er sogar nicht den Kopf, sondern den Schwanz der Schlange auch anfassen und das im Glauben nehmen. Er muss im Glauben die Leiterschaft nehmen, im Glauben auf Gottes Wort agieren und dann wurde es ihm gereinigt zurückgegeben. Warum? Weil er vorher sich selber Leiterschaft ja, genommen hat. Das ist, finde ich, total stark. Also sozusagen, und da hat Gott gesprochen und er hat es getan und da wusste, jetzt ist der Geist Gottes, bei ihm ist der Geist jetzt anders, jetzt wird er sauber damit agieren. Und dann heißt es, jetzt strecke den Stab aus, jetzt in der Hand unter mir kannst du da meine Autorität einsetzen. Genau, das ist so eine der Sachen, es ist was ganz Kleines und doch Großes. Das finde ich so genial, dass Gott so ein natürlich übernatürlicher Gott ist, dass wir prophetisch Dinge sehen können im Unsichtbaren, wir können aber Dinge im Sichtbaren auch sehen und er erklärt uns im Sichtbaren unsichtbare Dinge. So beides ist real. Dann 2. Mose 17. Mose streckt auf dem Berg seine Hände aus zu Gott zugunsten des Kampfes gegen Amalek in Rephidim. Und Amalek wird besiegt, sobald er die Hände oben hat. Jetzt kann man sagen, also bitteschön Gott. Ja? Also das ist doch so was Sichtbares. Warum sollte das sein? Das ist doch fies, nur weil ich runter tue, dass jetzt da Leute umgebracht werden. Das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Mose hat die Hände gehoben. So, Gott achtet auf solche kleinen Sachen. Ja, wenn du dann der Gehorsam bist, hör auf ihn. Sei gehorsam in den kleinen Punkten. Es kann Leben retten oder das Reich Gottes durchsetzen, wenn er was gesagt hat. Das ging so weit, dass die, weil sie das gemerkt haben, dass andere gesagt haben, jetzt müssen wir dich stützen. Manchmal brauchen wir bei den Auftragen und selbst bei den Zeichenhandlungen andere, die das dann mit durchsetzen, weil er es nicht alleine geschafft hat. Ja, so andere kamen herzu, damit das Wort des Herrn und diese prophetische Zeichenhandlung durchgesetzt worden ist. Auch 4. Mose 20, Mose schlägt wieder mit dem Stab aus dem Felsen und aus dem Felsen kommt Wasser hervor. Hesekiel 6, Vers 11, schlage in deine Hand, stampfe mit deinem Fuß und sprich. Hier wird es kombiniert, der Prophet soll sprechen und gleichzeitig eine prophetische Zeichenhandlung machen. Propheten haben schon immer ihren Körper und Gegenstände mit eingesetzt. Und zwar als Teil der Botschaft, nicht einfach nur, ach ja, ich möchte es ein bisschen sichtbar machen, visualisieren, ist ein nettes Bildchen, so da können sich die Leute besser merken. Nee, sondern weil das Gott in dem Sichtbaren als geistliche Kraft ins Unsichtbare dann freigesetzt hat. Das finde ich der Hammer. Ja? Und deswegen müssen zum Beispiel auch Propheten und Fürbitter diesen ganzen Bereich lernen, stelle den Körper als deine Waffe Gott zur Verfügung. Propheten müssen lernen, laut, leise, sanft, aggressiv zu sprechen. Es ist nicht mehr dein Privatvergnügen, wie du denkst, es ist meine Art. Nein, du musst ein komplettes Schauspiel werden, dass du ein Instrument wirst für Gott als prophetischer Fürbitter, so der Schreien wie eine Gebärende, dass er deinen Körper als eine Waffe einsetzen kann. Das ist eine Also das bedeutet Selbstaufgabe und aufhören, an Wohlanständigkeit zu glauben. Es geht nicht mehr um deinen Ruf, es geht darum, dass der Wille Gottes durchgesetzt werden kann. Hesekiel 4, 1 bis 8, ist auch einer meiner Lieblingsstellen, das ist die Belagerung sozusagen Israels und Hesekiel. Also ich bin mir nicht jetzt gerade ganz sicher, aber ich glaube, er hatte den Auftrag gekriegt, das ist voll krass, ein Jahr auf der einen Seite zu liegen, und dann musste er wieder auf der anderen Seite liegen. Das ist vielleicht ein Job. Also, du gehst auf den Marktplatz und für ein Jahr bist du auf der einen Seite. Erstmal, das ist ganz schön anstrengend. Vielleicht durfte er nachts nach Hause, keine Ahnung, ja, sozusagen, und ist aber immer seine Arbeit am nächsten Tag wieder dort aufgetaucht. Und er hat jetzt nichts gesprochen zuerst, aber klar, der liegt da. Was machst du denn, Hesekiel? Ja, ich bin Teil dieser Belagerung, ja. 1,5 Jahre mal auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite. Herr, darf ich auf Toilette gehen? Ja, ja, der Hesekiel, der liegt schon wieder auf dem Marktplatz. Ja, das ist so bei den Propheten. Das waren Jobs, ja, und das Sein, also sein Sein, hat es demonstriert und sichtbar gemacht und hat es aber freigesetzt. Sein Gehorsam im Sichtbaren mit dem Körper hat etwas freigesetzt für ganze Nationen. Deswegen, darin sehen wir massiv bei prophetischen Zeichenhandlungen oder im prophetischen Dienst und prophetische Fürbitte, wir müssen frei werden von Menschenfurcht. Das ist ganz, ganz wichtig. Gottesfurcht mehr haben. Dann Jesaja 20. Das sehen wir Gott sei Dank vielleicht heute nicht so oft. Da musste Jesaja zum Beispiel nackt und barfuß rumgehen für eine ganze Weile. Also hoffentlich hat er noch seinen Lendenschurz angehabt. Ich gehe mal vielleicht davon aus. Aber das sind so Sachen, wo Gott eben nicht gesagt hat, bei seinen Propheten Menschenfurcht zerbricht. Deswegen sei frei von Menschenfurcht, wisse, wozu Gott dich gesetzt hat, auch in deiner Gruppe, und sprich mit ihnen Dinge durch. Wir wollen lernen. Wir wollen Dinge aufgebaut sehen, genau. Und wer hat Autorität? Sonst kriegen wir da drin Probleme. Andere Bibelstelle, Apostelgeschichte 21,11, Agabus und Paulus. Das finde ich auch ganz interessant. Er hätte ja auch nur prophezeien können, also reden können, zu sagen, du Paulus, wenn du jetzt nach Rom gehst, da wirst du gefangen genommen. Aber er hat es kombiniert. Er hat den Gürtel von Paulus genommen und hat gesagt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, das finde ich immer so nett, der wird eben, er wird gefangen genommen werden. Das heißt, er hat es kombiniert mit einer krassen Zeichenhandlung. Die Reaktion war unterschiedlich. Das Volk, also die Christen, haben das gesehen und gesagt, das geschehe dir nicht, Paulus, komm, wir lass uns fliehen, wir beten, dass das nicht passiert. Paulus sagt, ich werde gehen. Das heißt, für ihn war diese Zeichenhandlung nicht, um Gottes Willen, lass uns beten, dass es nicht geschieht, sondern eine Bestärkung und ein Widerstandselement, dass er jetzt in was Böses reinkommt und weiß, das ist vom Herrn. Das ist eben, was wir auch aufpassen müssen, wenn wir Einsatzgebete haben, habe ich immer wieder gemerkt, wenn Leute prophetische Eindrücke haben und so weiter, die vielleicht ein bisschen gefahren oder sagen, hey, da könnte was Schlimmes passieren, dann sagen wir, oh, wir müssen beten, dass es weggeht, wir müssen fragen. Entweder müssen wir fragen, jetzt Koffer geht verloren, hey, der wird verloren gehen, müssen wir fragen, wird es verloren gehen, oder können wir noch beten, dass das weggeht? Ja, sozusagen, aber das ist jetzt nicht Zeichenhandlung. Aber wir müssen klar werden, es kann auch sein, dass wir nach Rom gehen müssen, gefangen. 2. Könige 13, das ist einer meiner Lieblingsstellen, muss ich auch sagen, da musste der König von Israel vor dem Propheten auf den Boden schlagen. Er schlug nur dreimal, also ich finde immerhin nicht einmal, der hat nur dreimal geschlagen. Und weil er nur dreimal geschlagen hat, also, und das merke ich auch immer bei meinen Leuten oder so, du merkst, mit welcher Intensität jemand jetzt reingeht, spricht, betet oder tut. Der hat halt einfach gesagt, ja, der Prophet hat auch nicht gesagt, schlage möglichst fest und häufig, der hat nur gesagt, schlage. Und mit dem, was er getan hat, sozusagen konnte man seine Herzenshaltung sehen. Und genau, und er hat gesagt, schlag. Und dann war die Haltung bei ihm. Das ist total krass. Und dann hat er gesagt, hat Gott gesagt, so, du wirst ein paar Siege erringen, aber du wirst geschlagen werden. Und hättest du 7 oder 8 Mal und mit Kraft, dann hättest du einen vollkommenen Sieg gehabt. Das ist krass. Und das ist eben auch, was ich selbst auch als Jünger mache, oft sehe, dass Gott darauf schaut, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Du musst dich gegen deine Feinde mit ganzer Kraft mal wehren und nicht immer nur so halbherzig. Viele Christen sagen, ich versuch's mal. Mit Versuchen ist noch kein Krieg gewonnen worden und mit Versuchen ist auch kein Sport, sag ich mal, Sieg errungen worden. Du musst Leute bekommen, die sagen, ich gehe auf Sieg. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Der Teufel ist ja auch nicht blöd, ja, sozusagen. Der kriegt es ja auch mit. Und selbst dann, auch bei Josua 1, Vers 3, da heißt es, jeder Ort, an den eure Füße treten. Das ist dann eben nicht jeder Ort, das ist auch nochmal ganz wichtig auf der ganzen Welt. Das ist ja eine der Lieblingsverse von Christen, sondern das heißt, jeder Ort in dem verheißenen, abgesteckten Land, also Israel ist ziemlich klein, kann man durchlaufen, selbst ich könnte da durchlaufen, ja, sozusagen auf den Ort, was ich dir verheißen habe, wenn du da drauf triffst, da kriegst du Autorität. Den habe ich euch gegeben. Wir sagen das ja, wo immer ich hingehe als Christ, nee, das ist totaler Schwachsinn. Sondern Gott gibt dir Länder, Gott gibt dir Verheißungen, Gott gibt dir Einflussgebiete. Und in diesen Mandaten, in diesen Autoritäten, wenn du da auf jeden Ort deines Landes, deiner Berufung, deine Füße drauf sitzt, dann hat das ist dir gegeben. Aber du darfst nicht das einfach nur vom Nachbarn einfach immer nur anschauen, sondern deinen Einflussbereich einnehmen. Ist das gut? Also könnte man noch ganz, ganz viele Sachen machen. Also gerade wenn man auf Gebetseinsätze geht, wenn ihr mit Angela, Jackie mitgehen würde, dann ist das immer wieder Teil dessen von prophetischen Einsätzen. Ich weiß noch viel, wo ich in Nordkorea, wir haben ganz viele Bibelverse, wir haben Bibeln reingenommen, wir haben Dinge gesprochen, wir haben Öl, wir haben Salz dabei, wir haben verschiedene Sachen dabei, die wir dann einsetzen in kombinierter Power vor Ort, manchmal wirklich auch in den Gebetszeiten prophetische Dekoration, wo der Herr was sichtbar gemacht hat und dann beten wir das manchmal kombiniert aus. Das hat eine enorme Power. Das ist absolut genial. Habt ihr zu diesen Bereichen jetzt Fragen? Weil dann möchte ich nochmal Dinge zusammenfassen über die Kraft des gesprochenen Wortes. Habt ihr zu Zeichenhandlung oder eben auch in dem ganzen Bereich von Deklaration einen Kommentar, aber auch eben eine Frage? Wer, vielleicht, wenn, überlegt nochmal, wer von euch sagt, dass eure Gruppe 80%, sag ich mal, da eine Stärke habt in eurer Gebetsgruppe zu Hause? Kann ich mal Hände sehen? Wenig, gell? Du, so ein bisschen? Mhm. Okay, das seht ihr. Also das ist zum Beispiel jetzt Landeinnahme. Wer möchte da tiefer rein? Okay, ihr könnt andere nur in das Land reinnehmen, was ihr selber habt. Ihr müsst Leute des Wortes werden. Das gesprochene Rhema-Wort und das Logos-Wort. Ihr müsst in der Bibel zu Hause sein und dann lernen, ich darf sprechen und proklamieren. Und wie gesagt, mit diesen Büchern könnt ihr gerne anfangen. Man muss proklamieren lernen. Ja, jetzt kann ich die Bibel nehmen und ich kann aus dem Stegreif alles umformulieren. Am Anfang hilft es Leuten, dass es umformuliert, dass man merkt, jedes Wort muss als Waffe geschliffen werden. Es reicht nicht, dass du es vorliest. Es muss umgesprochen werden, dass es dann trifft mit Power. Ja, das muss man eben im Geist, das ist ein Geistestraining. Okay? Hat jemand Fragen? Vielleicht ist es im ganzen Kapitel. Es kann manchmal sein, dass ich vielleicht nicht ganz die Bibelstelle habe. Ist es in der prophetischen? Ist es im prophetischen? 17? Ah, 2. Mose 14? Über das Rote Meer? Dann guckst du das und schaut einfach doch bitte nach, wo das die Rote Meerteilung ist. Also auf jeden Fall in 2. Mose. Ja, sozusagen. 16? Das tun wir gleich hier rein, notiert es eben um. Genau, das ist dann manchmal, das ist ein Schwachpunkt von prophetischen Leuten manchmal. Aber es ist wichtig, auch dass man nochmal nachschlagen kann, aber eben die meisten kennen die Geschichte, dann, dass man das dann nochmal auch nachschlagen kann. Mhm. Noch was? Gut, ist gut? So, Vater, ich bete es nochmal, wirklich immer auch wellenmäßig. Wir gehen wieder rein, wir verdauen das Wort. Herr, es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Ich bete heute wirklich, dass Sie dieses königlich-priesterliche Volk in dieses königliche Element, dass das aktiviert wird, dass auch die Pray dazu dient, sei es in Fürbitte, Buße und dann auch Proklamation, Deklaration. Und auch, dass sie die Verheißungen, die du ihnen gegeben hast, dass sie die wieder neu in den Mund nehmen. Herr, dass sie total Glauben bekommen. Ich aktiviere, ich sage, ihr müsst voll Glauben haben. Ihr müsst voll Glauben haben. Wenn ihr was spricht, es ist nur eine Sache, der Feind muss weichen. Du bist, kannst aber stehen bleiben. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Danke, Herr, dass der Feind immer weichen muss, weil es steht geschrieben. Herr, wir bitten dich, dass ein prophetisches Volk hervorkommt, das im Wort Gottes gegründet ist und sich nicht einschüchtern lässt durch Emotionen, durch Situationen und durch Widerstände in Jesu Namen. Amen. Gut, letzte Welle. Könnt ihr noch? Ich liebe das. Ich liebe das. Ich könnte es eigentlich immer wieder, wenn ich das immer habe, immer wird es aktiviert und ich staune immer wieder drüber und ich liebe es und ich liebe das. Ich habe so Glauben drin. Manchmal weiß ich nicht, wie ich die Energie packen kann, weil ich so manchmal merke, ich habe so Glauben dran an dieses Wort Gottes. Warum ist das Wort Gottes so gewaltig, das gesprochene Wort? Weil es eben in Übereinstimmung ist, wenn Gott was gesagt hat. Also erstens Römer 10, 5 bis 13. Das heißt es, schreib es dir auf, du sprichst das Gleiche, du nimmst es in dein Herz, was du glaubst im Herzen, fängst du an zu sprechen. Jemand hat mal gesagt, ich bin doch nicht so blöd, ich spreche doch nicht zu Materie, ja, das ist doch dumm und so weiter. Und dann war der das gesagt hat, der war mit seinem Freund angeln. Ja, und dann eine halbe Stunde und so weiter, eine ganze Stunde, die haben alles versucht, nichts hat, kein Fisch hat angebissen, dann fing der die ganze Zeit mit dem Fischen da zu reden. Ich krieg dich jetzt aber schon, du Fisch. Und er hat die ganze Zeit eine halbe Stunde, und ich werde dich dann grillen und ich werde dich essen. Und er hat die ganze Zeit zu diesen Fischen geredet. Ja, so. Ja, warum? Wir sind so gemacht. Dann hat der andere, der Pastor, der Freund zu ihm gesagt, also du hast gerade gesagt, es ist affig, was Gott sagt, zu Materie zu sprechen. Was hast du jetzt die ganze Zeit gemacht? Du hast dir eine halbe Stunde jetzt ständig mit den Fischen geredet, die noch nicht mal angebissen haben. Aber das sind, wie wir sind. Jeder macht es. Auch Ungläubige. Wir sprechen zu Autos. Sonst können wir sagen, du sprichst doch nicht zu Autos. Na, du doofes Teil, jetzt fang endlich mal an zu sprechen. Warum machst du das? Ja, weil das alles aus Worten geschaffen worden ist. Wir reden zu Autos, wir sprechen zu Computern, funktioniert doch endlich, wir hauen da drauf, wir auf einen Bereich, weil wir schöpferische Kraft haben. Und die Sache ist, wir sollten nicht fluchen. Das ist das, was ich auch meinen Mitarbeitern, auch im Büro immer wieder einspreche. Jeden Computer, jede Materie, die bei unter uns kommt, wird gesegnet und ins Königreich. Wir sprechen Leben rein, es soll lange halten. Und wir haben Glauben dafür und nicht immer, oh, das ist zu langsam. Immer murren, immer, das funktioniert nicht. Wir sind immer genervt, es soll gleich gehen. Du bringst Fluch drauf. Sprich zu den Sachen. Herr, keine Ahnung. Vater, wir brauchen dich. Heiliger Geist, komm jetzt rein. Vater, geh in diese Leitungen rein. Fang an zu sprechen, auch zur Materie. Ja? Im positiven Sinn haben wir auch, also manchmal möchte man die Power von Gott haben und sprechen und es wird sofort. Aber eben manchmal ist es auch gut, dass wir es nicht haben, weil wenn wir immer so sagen, ja, ich lache mich tot oder egal was und das wird sofort passieren, dann wäre vielleicht keiner mehr hier auf der Erde. Ja, weil wir, dann wäre es zu schnell, ja, was wir manchmal für Müll reden, ja, das wäre dann sehr schlimm, ja, deswegen sollen wir darauf achten. Ich halte aber wieder darüber nicht viel, dass Leute sagen, oh, du hast es gesagt, dann sage ich es manchmal erst recht, ja, also weil wir sind nicht gebunden und dann so weiter, weil Leute, die kriegen dann schon wieder Panik, so Christen, ja, die Gesetzlichen, um Gottes Willen, du hast das und das gesagt, dann sage ich, jetzt sage ich es nochmal, ja, also weil wir brauchen nicht jetzt nur zaubereimäßig Angst haben, aber wir müssen realistisch sein und wissen eben, dass unsere Worte nicht Schall und Rauch sind und dass unsere Worte unter Gott sind und dass sie eigentlich etwas hervorbringen sollen, was Gott dient. Zweitens, Jesaja 55, 11 sagt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer sein, also ohne Resultat zu erzeugen. Es wird nicht nutzlos sein. Leute, ich liebe, wenn was funktioniert. Ich liebe, wenn was von Nutzen ist. Ich liebe, wenn es einfach war. Ich weiß, das Wort Gottes funktioniert. Ja? Es wird nicht nutzlos zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu es gesandt wird. Also sprich solche Dinge aus, wo du denkst, es soll ausgeführt werden. Ja? Ich fand es genial, im letzten Jahr hat Angela gesetzt, wir setzen Dinge am Anfang einer Gebetszeit mal fest über ein Thema, über das Wort Gottes und dann, damit wir in Übereinstimmung sind als Gebetsgruppe. So, das ist auf der Grundlage, wo wir uns bewegen und dann wird es festgesetzt, einfach mit den Worten. Drittens, Jeremia 1,12. Der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Wer führt das Wort aus? Gott. Du musst es aber sprechen. Wenn du es hier nicht sprichst, wird es keinen Durchbruch bringen. Gott macht es nicht, es ist ein Same. Du musst es sprechen. Viertens, Lukas 1, 37. Denn kein Wort, das wirklich von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das finde ich total genial. Ja? Für Gott ist nichts unmöglich, sagt die Neue Genfer Übersetzung. Nochmal, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Dazu brauchen wir, auch als Jünger Jesu, da müsst ihr darauf achten, auch bei euren Betern, mal abzuchecken, ob sie sich echt zum Wort Gottes bekehrt haben. Die Dinge sind nicht in der Bibel wahr, weil sie in der Bibel stehen. Die stehen in der Bibel, weil sie wahr sind. New York ist in einem Atlas drin, weil es New York gibt. Und nicht, weil es im Atlas ist, gibt es New York oder versuchen wir. Sondern die Sachen sind in der Bibel, weil es Realitäten dahinter gibt. Deswegen ist es kein Risiko und ein Zeichen aber von Intelligenz, wenn du dich darauf festsetzt. Weil das sind dann Fakten und das sind Wahrheiten und Wahrheit ist immer höher wie Fakten hier auf der Erde. Alles hier auf der Erde ist subject to change. Alles hier auf der Erde kann sich verändern. Selbst wenn du stirbst, dann bist du auf jeden Fall dann spätestens gesund. Das ist egal was. Alles verändert sich. Mal geht es dir gut, mal geht es dir schlecht, mal bist du krank, mal bist du nicht krank. Alles verändert sich. Du wirst nicht immer so sein, wie du bist. Es ist immer der Veränderung. Aber eine Sache, die fest ist, ist das Wort. Da habe ich mich fest eingeklinkt. Archimedes hat mal gesagt, ein Mathematiker, gib mir irgendwas außerhalb dieser Welt, einen Angelpunkt, und ich kann diese Welt aus den Angeln heben. Das heißt, wir brauchen etwas, was außerhalb unseres Systems ist. Das ist das Wort. Damit kann er alles in deiner Seele und alles in deinem Leben aushebeln. Wenn du aber nicht das Kreuz hast, wenn du nicht das Wort hast, sondern in dir eine Kraft findest, vergiss es. Ja? Das ist sehr, sehr begrenzt. Okay. Die ganzen Bibelstellen, die sind Hammer. 3. Mose 23, 19. Gott ist kein Mensch, der Lüge sprechen oder widersprüchlich handeln würde. Das ist doch ein Hammervers. Gott ist kein Mensch, der Lüge sprechen oder widersprüchlich handeln würde. Und genauso wenig ist das mit dem Sohn Gottes der Fall. Ja? Deswegen sollten wir auch gescheit Buße tun, wenn wir sagen, ich habe es halt nicht so gemeint. Nee, du hast es jetzt aber gesagt. Ja, der Teufel sagt, du hast es aber gesagt, du baust es drauf aus. Gott sagt, wenn ich was sage, werde ich es auch tun. Das finde ich so krass, darauf verlasse ich mich. Prediger 12, 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel. Die gesammelten Sprüche, sie sind gegeben von einem Hirten. So heißt es. Das heißt, Gott will mit seinem Wort was bauen. Die Worte sind wie Nägel, die Dinge zusammenhalten. Wir bauen durch Worte und die Worte Gottes sind wie Nägel, die Sachen dann plötzlich zusammenhalten und funktionieren. Eben auch nochmal, die Worte weiser Lehre wirken wie der spitze Stock, mit dem der Bauer seine Ochsen antreibt. Also ich spreche jetzt nicht vom Stecken des Treibers im negativen Sinn als eine dämonische Kraft, sondern das Wort Gottes bringt was voran. Ja, wenn wir so wie die Ochsen sind, ja, dann treibt uns das Wort Gottes voran. Hiob 6, 25, also siebtens, Hiob 6, 25. Durch Wahrheit bin ich leicht zu überzeugen. Doch euer Redeschwall beweist mir gar nichts. Die Frage ist, in all den Proklamationen, es geht nicht um viele Worte, sondern die Frage ist, meinst du das, was du jetzt gesagt hast, glaubst du, dass es was bewirkt? Da achte ich massiv drauf, zum Beispiel bei Jüngerschaft oder wenn ich Leute beten höre, auch im Seelsorge und so weiter. Hör auf zu reden und beten, als müsstest du dich überzeugen. Halte inne, sag mir, was du glaubst. Glaubst du, könnte jetzt Jesus genau das wegnehmen? Könnte Jesus das wegmachen, diese Sünde? Dann kannst du sagen, ich vergebe. Wir tun was im Gebet. Wir tun Dinge weg, wir holen Dinge runter, wir tun Sachen weg. Das ist das, was wir lernen müssen im Gebet. Der ganze Bereich, das ist jetzt sozusagen noch ein weiterer Punkt, eben das erste war, warum ist das Wort so gewaltig, das gesprochene Wort, dann habt ihr eben Zitate, dann könnt ihr Bibelverse dafür einsetzen, auch wenn ihr darüber predigt, ihr müsst nicht so lang wie ich, sondern nehmt einen kleinen Ausschnitt, nehmt zwei Worte und sagt, deswegen können wir uns heute drauf stellen. Der ganze prophetische Dienst hat ganz stark damit zu tun, Bekenntnisse festzuhalten. Halte an deinem Bekenntnis fest. Da Hebräer 3,11, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, haltet fest an eurem Bekenntnis. Das ist sehr genial. Die Urgemeinde, die hat extrem an Bekenntnisse geglaubt. Deswegen auch das, sage ich mal, das Glaubensbekenntnis und so weiter. Für was bin ich bereit zu sterben? Heutzutage ist niemand bereit, dafür zu sterben mehr, für Sachen. Die Bekenntnisse waren, dass du vor der Welt wissen und einstehen konntest für deinen Glauben. Und selbst das Glaubensbekenntnis kannst du gegen den Feind einsetzen. Wenn du nichts mehr weißt, sagst du, Teufel, ich bekenne jetzt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde und an den Sohn Jesus Christus. Und dann sagst du, und jetzt verschwindest du. Manchmal nur mit dem ersten Satz, wenn ich das artikuliere und wirklich festsetze, muss der Feind weichen. Weil das Bekenntnis meines Glaubens brauche ich nicht detaillierte Sachen. Ich brauche, was ich glaube. Du musst, was glaubst du wirklich? Fang mit dem an, was du wirklich glaubst und halte es fest. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Das ist das, was viele, viele machen. Immer wieder Einschüchterung, irgendwie eine Situation, es geht nicht durch, du hast eine schwierige Lebensumstände und dann jammern wir und jammern wir. Hör auf zu jammern. Jeder hat sein Brettchen zu durchbohren. Diese Welt ist nicht fair, diese Welt ist noch nicht heil. Christus kam und du darfst jetzt festhalten, Gott, keine Ahnung wie kommst du rein? Ich bin unter dir, gib mir Weisheit, was ich sagen kann und du kommst nicht unter Umstände. Wir halten fest an dem Bekenntnis und unser Bekenntnis ist Jesus Christus. In Hiob 22, Vers 28 heißt es, das finde ich sehr powerful, beschließt du eine Sache, dann wird sie zustande kommen. Beschließt du eine Sache, das ist dieses Wort Omer, also O-M-E-R. Das ist wie ein Dekret. Das ist eben, was viele Christen nicht können. Sie sagen, das beschließe ich jetzt mal. Feind, da kommst du nicht mehr durch. Das ist so fix. Reinrammen. Ja, ich gucke halt mal, ja, ich spreche halt mal vielleicht. Wenn du her willst, machst du was. Ja, so kommst du nicht weiter. Ja, ich spreche als Mutter. Ja? Das ist ein Dekret. Ein Wort, ein Dekret. Beschließt du eine Sache und dann Kum, das ist mit Q-U-M, dann wird sie zustande kommen. Das kann auch dieses Wort Kum kann bedeuten, entstehen, entspringen und hervorkommen. Das heißt, dieses Dekret hat dreierlei Wirkungen. Es hat dreierlei Wirkungen. Es hat eine schöpferische Kraft, ein Decree, eine Deklaration. Es hat eine schöpferische Kraft, es kommt das Nichtsein der hervor. Es hat eine rettende Kraft, dass du aus Dingen herausgerettet wirst, die gerade angegriffen sind und du merkst, ja, ich bin auf dem sicheren Grund. Und es hat eine richtende, zerstörende Kraft gegen alle Lügen des Feindes. Das kann das Wort Gottes beinhalten. Und beschließt du mit dem Herrn eine Sache, dann wird es zustande kommen. Das finde ich total genial. Das Wort Gottes arbeitet immer. Manchmal ist Hammer, manchmal ist es Nahrung, manchmal ist es Wasserbad, aber immer wirkt es. Es vollbringt was, es erschafft was, es kreiert was. Das finde ich genial. Ich möchte jetzt schließen, dass ich nochmal, habe heute immer darauf rumgeritten. Ich möchte mit euch zusammen in unseren Gemeinden, in unserem Land, möchte ich ein prophetisches Volk hervorgerufen sehen. Und du und ihr seid zusammen eingeladen, Teil dieses Volk Gottes hervorzuwerden und mit Engeln zu kooperieren, als Volk zu kooperieren, weil wir sind die Stimme Gottes hier auf Erden. Er macht es eben nicht nur durch Engel. Er sagt, dass er nichts tut, außer dass es dem Propheten zeigt. Im Psalm 103 heißt es, lobt den Herrn, ihr Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Das ist das, was ich eben erlebt habe, dass eben ich plötzlich so viel, ich habe arbeitslose Engel gesehen, wir haben gebetet gerade, es war damals noch in Hannover, haben gebetet wie wild und dann waren so viele Engel in Deutschland, ich habe Deutschland gesehen und die Engel waren arbeitslos rumgestanden und ich war echt voll, fand es voll daneben und gesagt, Gott, hey, wir reißen uns den Arm ab, wir sind da so voll engagiert dabei und die hängen rum, wir brauchen die doch, wir müssen noch zusammen kooperieren und so weiter. Und Gott hat ganz entspannt zu mir gesagt, ja, du gibst mir nichts mit, was ich arbeiten kann. Dann sage ich, ja, wieso denn? Und ich bete so von meinem ganzen Herzen. Und er sagt, die sind die Täter meines Wortes. Du musst mit dem Wort beten. Du betest einfach nur deine Herzelein aus. Das ist nicht, dass es gar nicht falsch ist, aber sie sind die Täter meines Wortes. Und das fand ich so genial. Ich war wie ein Rennpferdchen im Rennstall. Ich habe gesagt, jetzt Wort Gottes her. Und dann haben die Engel angefangen zu arbeiten, weil sie reagieren nicht nur auf dein herzensgutes Herz. Du musst was vom Herrn haben. Du musst wirklich das Wort Gottes einsetzen. Und das ist eben, deswegen müssen wir nicht faul sein, sondern wir müssen Gott suchen. Wir sind im Neuen Testament nicht mehr ein Propheten alleine, sondern wir sind ein prophetisches Volk. Und wir brauchen eben auch Unterscheidung da drinnen. Zusammen sind wir ein Zeugnis. Wenn nur einzelne Propheten sind, ist nicht gut. Propheten müssen lernen, sich einzuspuren. Das ist für sie manchmal nicht leicht, auch im Neuen Bund, weil Propheten sind so Adler. Adler fliegen nicht gerne zusammen. Sie sind wirklich Einzelflieger und nicht so Vogelschwarmvögel. Und das ist wirklich auch eine Not, weil wir müssen jetzt beten, deswegen ihr seid jetzt auch bei der prophetischen Konferenz dann dabei, wo es geht, dass der fünffältige Dienst noch tiefer zusammenarbeitet, besonders Apostel und Propheten. Da ist ein Kampf drum. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, apostolisch oder auch prophetisch, aber das ist eine Willigkeit, aber es ist echt manchmal andere wie Lebensära und wie man sich versteht, aber es ist jetzt notwendig, dass wir uns demütigen und in ein Volk integriert werden, dass wir zusammen agieren können. Sonst wirst du eines Tages alleine stehen. Gott wird mit seinem Volk sein. Ihr seid die Stimme Gottes hier auf der Erde. Wenn du Samen sprichst, wenn du Worte sprichst und deklarierst, achte nochmal darauf, wo säst du hin? Wo bahnen wir einen Weg? Wo sind Widerstände? Und wo bist du selbst vielleicht noch nicht an den Punkt gekommen, dass du wirklich das wirklich glaubst, was du da sagst? Komme und forciere immer mehr, dass du an den Punkt kommst, Herr, jetzt habe ich Herrschaftsgewalt, es ist was gekippt. Und manchmal müssen wir beten, wir müssen uns durchbeten, wir müssen als Gruppe uns durchbeten, bis wir merken, oder anbeten, bis wir merken, jetzt ist der Punkt, jetzt können wir die Deklaration freisetzen. Das ist auch ein Punkt von Zeitpunkt. Wer kann dir da drin dich leiten? Dein Geist. Dein Geist gibt dir Zeugnis, wann was dran ist. Bewässere die Samen und auch Worte, die Gott schon in dein Leben reingelegt hat, mit Gebet. Bete da einfach so ein Wasser drauf. Achte darauf, dass der Feind dir die Samen und die, was du schon beten sollst, auch für deine Berufung, dir nicht stiehlt. Das ist ganz arg wichtig. Wenn wir in ein Land gehen und beten, müssen wir sagen, was muss freigeräumt werden? Wer besiedelt das Land? Wir können nicht einfach nur Lufthoheit machen, aber wir haben keine Bodentruppen, die das Land einnehmen. Da haben wir viel falsch gemacht in vergangenen Zeiten. Ja? Dass wir einfach dann die Beter und die Missionsleute, die Evangelisten waren getrennt, die müssen zusammenkommen. Wir brauchen eine Armee. Außerdem müssen wir verstehen und immer tiefer Glauben bekommen, wenn wir das haben, es ist Gottes Wort und die Stimme des Herrn ist gewaltig. Das finde ich so genial. Predigen ist nicht Überzeugungsarbeit im Verstand. Aber ich merke bei jeder Predigt, es geht in der Verkündigung des Evangeliums um massiven Krieg. Macht ein Mensch, der das hört, den Worten Raum, verbindet sich dieses Wort und diese Offenbarung mit Glauben in dem Herzen, ansonsten wird es ihnen nichts nützen. Und es geht manchmal um Leben und Tod. Ich habe Heilungsräume aufgebaut, da habe ich jeden Tag in dieser Phase, hatte ich Anrufe, wo Leute mit Todkrankheiten gekommen sind. Da kannst du nicht einfach nur kommen, so Herr segne dich, ja, der Herr hat dich lieb. Da geht es um Leben und Tod, da geht es die Frage, hast du was? Hast du was entgegenzusetzen dem Tod? Oder kommst du drunter und betätschelst du nur? Wir sind nicht in einem Machbarkeitswahn. Wir laden die Kraft auch der Veränderung und der Weltveränderung nicht auf uns. Er hat es vollbracht. Wir müssen nur tun, was er sagt und da wirklich tief, auch konsequent und mit Autorität kommen. Jeder, der daran glaubt, an sein Wort, kann das erleben. Wir müssen Erlösung nicht machen. Wir verkündigen Erlösung. Wir herolden Erlösung. Und manchmal ist es ein Ringen, ein Kampf, auch mit Leuten. Herr, bitte hilf ihnen. Deswegen brauchen wir Bete auch. Dass wir nicht einfach nur predigen, wir müssen beten. Dass die Schleier weggehen, dass sie bitte, Herr, dass sie sehen können, was wir sehen, weil es ist wirklich ein Spiel. Ich sehe was du nicht siehst. Und es ist wirklich, ich sehe was und die anderen sehen es noch nicht. Und oh Herr, und deswegen brauchen wir diese Fürbitte. Das ist das, was ich in euch setzen wollte oder pflanzen wollte. Und deswegen steht doch da nochmal auf, ich möchte mit euch in eine Gebetszeit gehen. So komm, Heiliger Geist, komm auf diese Pray. Hier hast du uns, jeder kommt von einem unterschiedlichen Winkel. Jeder hat auch ein unterschiedliches Glaubenslevel. Aber du sagst jedem von euch ist ein Maß des Glaubens gegeben. Und das, was du hast, setze es ein. Setze es ein, indem du zum Herrn gehst als Priester und anfängst zu bitten. Setze es ein, indem du dann weißt, während du vor ihm bist, was der Wille Gottes ist und fang es an auszudeklarieren. Setze es ein, indem du als Priester und König schon ihn feierst als den, der die Machtsphäre übernommen hat. Vater, ich segne diese Truppe, dass sie mit dem, was du jetzt gerade auch in Europa tust und in Deutschland, dass sie auch in eine neue prophetische Reife reinkommen. Wer möchte von euch prophetischer werden? Vater, ich bete, seh die Hände, Herr, sieh die Hände, nimm sie her jetzt. Ich sage wirklich, Adler sollen fliegen, wir wollen, dass prophetische Fürbitter hervorkommen, nicht nur für das Fürbitter, sondern prophetische Fürbitter. Ich sage, jetzt ist die Zeit, auch Binden und zu lösen einzusetzen. Herr, wir brauchen ein Verständnis in den Gebetshäusern und in den Gebetsgruppen von dieser ganzen Kraft von Ordnungen und Mandate, dass wir wissen, wem sind wir zugeordnet, dass sie sich unter Leiterschaft einordnen, dass sie da drin fröhlich sind und dann freigesetzt werden. Im Namen Jesus, Vater, wir gehen an gegen jede Verunsicherung. Und wir sagen, jede Art von auch Zweifel soll gebrochen sein von euch. Setze das frei, verstärke, was sie haben und pflanze neue Dinge dazu. Schritt für Schritt, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie werden, wenn sie sagen, nach der Präsenz, jetzt sehe ich mehr, ich verstehe mehr. Und danke, Herr, dass du mit ihnen auch bei ihren Gefährtengruppen zu Hause auf einen Weg gehst. Und ich bete jetzt für euch, legt eure Hand jetzt mal auf eure Stimme. Vater, deine Stimme ist gewaltig. Deine Stimme ist gewaltig. Ich setze Psalm 29 über ihnen frei, dass auch ihre Stimme gewaltig sein kann. In Jesu Namen, ich bete für euch für Befreiungsdienst. Ich bete für euch für die Befreiung von Menschenfurcht, auch von denen, die ihr anleiten sollt. Ich bete für Befreiung, wo ihr Widerstände reingehen wird, dass ihr über Dämonisches herrschen könnt und euch nicht einschüchtern lässt. Ihr werdet nicht zurückweichen, ihr werdet demütig sein. Ich bete für euch, dass ihr eine tiefe Demut habt bei Leiterschaft und zu Gott, aber stark und intensiv und aggressiv gegen den Feind. Herr, ich bete, dass ihre Stimme laut wird. Ich bete, dass Leute, die hier einfach auch Frauen, Herr, die einfach nur sanft, einfach nur reden, dass sie laut rufen können. Lass uns das mal tun. Sag mal, Jesus!
Jesus!
Ich werde deklarieren!
Ich werde deklarieren!
Laut herolden!
Laut herolden!
Und das passt zu mir!
Und das passt zu mir!
Und ich werde das so lange tun!
Und ich werde das so lange tun!
Bis Gefängnisse um mich herum gesprengt sind!
Bis Gefängnisse!
Und ich mich darin sicher fühle. Und dann werde ich einfach nur autoritär sprechen.
Weil die Lautstärke ist nicht die Waffe.
Gegen dich.
Sondern dass ich reinkomme in Überzeugungskraft.
Und jeder Tendenz zurückzuweichen widerstehe.
Meine Stimme gehört Gott.
Und in all dem, Herr,
empfange ich heute
überschwängliche Freude.
Jetzt könnt ihr ein bisschen lächeln.
Herr, es ist nicht schöner.
Herr, es ist nicht schöner.
Es macht mich nichts glücklicher,
als in deinen Wegen zu gehen.
Und hier hast du meine Stimme.
Herr, ich bete für Mut und Kühnheit.
Auch für uns hier in der Pray.
Auch Und im Glauben empfangen wir es jetzt.
Amen.
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 Amen. Amen.